Ja, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann und dass so viele gekommen sind. Heute zu dem Thema das Wunder der Schmetterlinge. Ich möchte Ihnen heute einfach ein paar Einblicke geben in dieses, möchte ich sagen mal, Wunderwerk, was da vor uns liegt. Normalerweise sind es ja sehr kleine Tiere, man schaut die gar nicht so genau an. Aber wenn man da auch von der wissenschaftlichen Seite mal drauf schaut, dann glaube ich, dann haben wir sehr viel zu staunen und darüber nachzudenken. Also der Vortrag ist in mehrere Teile geteilt. Ich möchte im ersten Teil erst einmal auf die Schönheit und Vielfalt der Schmetterlinge eingehen, das, was jeder von uns eigentlich, wenn er mit offenen Augen rangeht, beobachten kann. Und dann möchte ich insbesondere den Flug der Schmetterlinge ein bisschen genauer betrachten. Auch das ist was ganz was Besonderes, werden wir dann sehen. Dann die Sensoren der Schmetterlinge. Die Schmetterlinge sind ganz empfindliche Sinnesorgane, die extrem empfindlich sind teilweise, also wesentlich empfindlicher als so manches Messinstrument, was der Mensch konstruiert. Dann gehe ich auf den Lebenszyklus der Schmetterlinge ein. Und dann möchte ich die Frage stellen, Schöpfung oder Evolution? Und zum Schluss, was uns die Bibel sagt. Gut. Zunächst einmal die Schönheit und Vielfalt der Schmetterlinge. Das ist jetzt hier ein Blue Morpho, nennt sich dieser Schmetterling, also so ein blau schillerndes Muster hat der. Es ist ja so, die Schmetterlinge haben sehr, sehr viele Arten, 180.000 Arten ungefähr, schätzt man, und ist nach den Käfern mit 350.000 Arten die zweitreichste Insektenordnung. In Deutschland leben aber nur ungefähr 3.700. Also wir haben hier ganz wenige im Vergleich zu dem, was es weltweit gibt. Und das Interessante ist, jährlich entdeckt man ungefähr 700 neue Arten hinzu. Also nach 6 Jahren hat man also schon mehr Arten, als man jetzt in Deutschland überhaupt hat, neu hinzuentdeckt. Und die Schmetterlinge sind auf allen Kontinenten, außer in der Antarktis, wo es ihnen natürlich zu kalt ist, verbreitet. Ja, also nur ein kleiner Einblick in die Vielfalt und Schönheit der Schmetterlinge. Und wenn man den hier so betrachtet, der sieht ja in der Makroaufnahme wie ein Pfau aus. Und das fällt einem sicherlich gar nicht so auf, wenn man den Schmetterling nicht so in dieser Vergrößerung anschauen würde. Und jetzt von der wissenschaftlichen Seite ist es natürlich auch ein Wunder, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal diese Schuppen anschaut. Und wenn man da jetzt mal reingeht mit dem sogenannten Elektronenmikroskop, also damit kann man also extrem stark vergrößern und uns mal anschauen, wie diese Schuppen eigentlich ausschauen im Detail. Und das ist jetzt hier mal in der 50-fachen Vergrößerung. Da sieht man also diese Schuppen, da kann man noch nicht so viel erkennen, aber wir gehen jetzt noch stärker rein. Wir vergrößern jetzt 200-fach. Jetzt sieht man schon, dass diese Schuppen auch so eine Rillenstruktur haben. Wenn man da jetzt noch stärker vergrößert, 1000-fache Vergrößerung hier, dann kann man jetzt da schon erkennen, dass es nicht nur Rillen sind, sondern das scheint sozusagen noch einmal aufgeteilt zu sein. Gehen wir noch näher ran, in der 5000-fachen Vergrößerung. Und da sehen wir jetzt, dass hier plötzlich so eine Gitterstruktur in diesen einzelnen Schuppen drin ist. Und das ist jetzt äußerst interessant für mich als Physiker, diese Gitterstruktur, weil mir das nämlich was sagt darüber, wie sich das verhält, wenn Licht drauf fällt. Also die Physiker reden da von Beugung oder von einem Beugungsgitter und von einem Interferenzphänomen. Und man kann sich das vielleicht so veranschaulichen, jeder von Ihnen kennt eine CD oder eine DVD und wenn man die ins Sonnenlicht hält, dann glitzert die so und also zeigt so verschiedene Farben. Und das hat damit zu tun, dass auf der CD die Information so aufgebracht ist, dass da Vertiefungen sind, da sind Löcher. Und das ist sozusagen wie so eine Art Gitter, allerdings nicht ganz regelmäßig, relativ unregelmäßig, weil natürlich Information gespeichert ist. Aber das führt bereits dazu, dass eben so ein Muster entsteht. Und wenn es jetzt regelmäßiger angeordnet ist, dann entstehen ganz bestimmte Farbmuster. Und das ist genau das, was wir bei den Schmetterlingen haben. Also wenn man hier so einen weißen Lichtstrahl hat, der zum Beispiel von der linken Seite jetzt da reinkommt, dann wird das Licht gebeugt und in diese verschiedenen Farben aufgespaltet. Und die Physiker reden davon einen Gangunterschied. Also je nachdem, wie weit das Licht jetzt gebeugt wird, ist der Gangunterschied zwischen benachbarten Wellen unterschiedlich groß. Da möchte ich aber jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Resultat ist einfach nur das, wenn man unter einem bestimmten Winkel drauf schaut, dann hat man eine bestimmte Farbe. Und das ist im Prinzip so ein Effekt, was in dem Schmetterling drin passiert. Jetzt haben wir hier diese Flügelschuppen, wir haben sie ja vorhin von oben gesehen, man hat mal einen Querschnitt hier gemacht. Und da sehen die auch nochmal zusätzlich komplizierter aus. Das ist so eine richtige mehrschichtige Struktur, wie der aufgebaut ist, jeder einzelne Schuppen. Und das hat seinen ganz bestimmten physikalischen Grund, warum die so ausschauen. Also fast wie Tannenbäume, könnte man sagen, bloß eben nicht abgeschrägt. Und wenn das Licht jetzt drauf fällt, dann wird es unter einem bestimmten Winkel wieder zurückgebeugt, macht also eine Interferenz und dann ergibt sich ein blaues Licht. Zusätzlich ist es noch so, dass bei diesem Blue Morpho, den wir ganz zu Beginn gesehen haben, auch auf dem Boden das Licht ja fällt und dort wird es zurückreflektiert. Und außerdem ist er blau eingefärbt. Also dass sozusagen noch mehr blauer Lichtanteil da ist. Und das Gleiche passiert jetzt zum Beispiel auch bei der Schuppe rechts. Aber man sieht jetzt hier schon, die beiden Schuppen sind leicht gegeneinander, das ist durch die zwei roten Linien angezeigt, gegeneinander versetzt. Die sind in ihrer Höhe unterschiedlich. Und das ist jetzt kein Zufall, sondern das ist Absicht. Weil was hier jetzt passiert, die Physiker reden von Inkohärenz. Normalerweise wäre es nämlich so, wenn ich jetzt den Blue Morpho unter einem bestimmten Winkel anschaue, dann wäre er blau. Und würde ich dann ein bisschen weiter von einem anderen Winkel anschauen, dann würde das Blau verschwinden. Und dadurch, dass diese, sage ich mal, Tannenbäume in unterschiedlichen Höhen angeordnet sind, verschwindet diese Winkelabhängigkeit. Das ist eine ganz raffinierte Idee eigentlich. Muss man erst mal draufkommen, überhaupt als Physiker, dass man das so macht. Dadurch verschwindet die Winkelabhängigkeit und der Blue Morpho erscheint unter jedem Winkel blau. Natürlich leicht variierend, ja, aber es bleibt blau. Und das ist also ein physikalisches Prinzip. Das heißt, die Farben, die Sie bei einem Schmetterling sehen, ist jetzt nicht so, wie das, wenn man hier eine Farbe nimmt und Sie malen jetzt die Wand an, dann ist das eine andere Art von Farbe, als was wir hier haben. Eigentlich ist der Schmetterlingsflügel durchsichtig. Aber durch diesen Interferenzeffekt erscheint er uns plötzlich blau oder grün oder was auch immer, sogar mit Muster. Dann müssen die Schuppen unterschiedliche Muster haben. Die müssen sozusagen in diesen Höhenunterschieden und auch in diesen Abständen, was die Tannenbäume hier haben, entsprechend angeordnet sein, damit sich die Farben ergeben. Jetzt ist aber damit noch nicht das Ende der Fahnenstange hier. Die ganze Sache ist noch wesentlich komplizierter, hat man sich angeschaut. Diese mikroskopischen Hohlräume der Flügelschuppen, die sind zusätzlich mit einer fluoreszierenden Substanz beschichtet, die das UV-Licht absorbiert und sichtbares Licht wieder aussendet. Und das ist ganz ähnlich wie in einem Plasmafernseher. Das werde ich Ihnen gleich mal zeigen. Der Boden und die Seiten der Hohlräume wirken dabei wie ein Spiegel, der dafür sorgt, dass das meiste Licht senkrecht zu den Flügeln wieder weggeschickt wird, wie in einem Plasma- oder LED-Fernseher. Es ist hier mal so ein Querschnitt hier von einem Plasmafernseher und da sieht man also, man hat eine Glasplatte ganz vorne, dann hat man eine isolierende Schicht, dann die Elektroden und dann kommen die eigentlichen Pixel, sagt man, also die mit unterschiedlichen Beschichtungen versehen sind für die unterschiedlichen Farben und dann kommt eben noch einmal ein Dielektrikum, wiederum Elektroden und eine Glasplatte. Wenn man sozusagen nur ein Pixel oder in dem Fall drei Pixel anschaut, dann sieht die Sache so aus. Also Sie haben oben hier diese sogenannten transparenten Datenleitungen, das sind elektrische Leitungen, wo der Strom fließt, aber die sind durchsichtig. Und unten ist auch eine Datenleitung. Und es wird dann eine elektrische Spannung angelegt, dadurch gibt es eine Gasentladung, so ähnlich wie in dieser Lampe hier zum Beispiel drin. Wenn da hohe Spannung angelegt wird, dann entlädt sich da was und dann gibt es also eine ultraviolette Strahlung. Und die trifft jetzt auf das, was hier zum Beispiel blau gezeichnet ist, auf diese Schicht. Diese Schicht nimmt die ultraviolette Strahlung auf und sendet blaues Licht wieder aus. Genauso wie hier in dieser Leuchtstoffröhre zum Beispiel, die leuchtet deswegen so schön hellweiß, weil die innen beschichtet ist. Eigentlich ist das UV-Licht, was die erzeugt, was man gar nicht sehen kann. Aber dadurch, dass hier die Beschichtung vorliegt, haben wir jetzt hier Licht in dem Raum, relativ gute Beleuchtung. Und genauso ist es in dem Plasmafernseher. Und jetzt ist es so, unterschiedliche Pixel sind unterschiedlich beschichtet, um unterschiedliche Farben zu haben. Und genauso ist es in dem Schmetterling, nur der braucht jetzt keine elektrische Spannung, sondern der nutzt das UV-Licht, das in der Atmosphäre ist. Und da wird also das absorbiert in dieser Schicht. Und die emittiert oder sendet dann wieder sichtbares Licht aus, in dem Fall eben blaues Licht. Oder wenn Sie einen anderen Schmetterling haben, der eben unterschiedliche Farben emittiert, dann sind sozusagen unterschiedliche Beschichtungen vorhanden. Hier ist der Professor Peter Vukosic, das ist ein evolutionistischer Physiker, also ein Physiker, der an die Evolutionstheorie glaubt. Und der sagt, die Funktion der mikroskopischen Schuppen ist identisch mit der von Leuchtdioden. Die Schuppen verhindern, dass das fluoreszierende Licht innerhalb der Struktur gefangen oder zur Seite emittiert wird. Die Schuppen haben auch einen Bodenspiegel, ganz ähnlich wie Leuchtdioden. Noch jemand, der sich auch mit den Schmetterlingen befasst hat, ist hier der Professor Alfred Wallace. Der hat allerdings im vorletzten Jahrhundert und zu Beginn des letzten Jahrhunderts gelebt. Aber er war der Mitbegründer der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Er hat die wesentlichen Ideen zur natürlichen Selektion entwickelt und hat die dann den Charles Darwin weitergegeben. Und er hat sich auch schon mit Schmetterlingen befasst Und er hat erklärt, dass die Natur selbst ihre Geschichte in den Flügeln der Schmetterlinge verewigt habe, um auf miniaturisierter Skala all ihre produktiven Fähigkeiten zu demonstrieren, ihr Bestes an farblicher Ausgestaltung, Vielfalt und Schönheit. Er sagt, sie tat dies auf eine Art und Weise, die uns unnötig komplex und über alle Maßen diffizil erscheint, vielleicht um uns auf eine ordnende Kraft, eine überlegene Intelligenz aufmerksam zu machen. Finde ich auch sehr interessant von einem Vertreter der Evolutionstheorie, dass der von einer überlegenen Intelligenz redet hier an dieser Stelle. Ich fasse nochmal zusammen. Also die Schönheit der Schmetterlinge, die geht, wie wir gesehen haben, auf eine komplizierte Beugungsgitterstruktur und eine fluoreszierende Beschichtung der Flügelschuppen zurück und drückt sich eben in einer fast unüberschaubaren Vielfalt von mehr als 180.000 Schmetterlingsarten aus. Und jetzt die Frage an Sie, können diese Strukturen allein durch einen zufallsgesteuerten Prozess, durch natürliche Prozesse erklärt werden? Ich lasse die Frage mal offen. Ich möchte als nächstes den Flug der Schmetterlinge mit Ihnen anschauen. Es ist ja auch ganz interessant, wenn man so einen Schmetterling anschaut, wenn der so rumfliegt, das sieht ja ziemlich chaotisch aus. Ja? So wenn er gar nicht wüsste, wo er eigentlich hin will und ob er nicht gescheit fliegen könnte. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an. Okay, also so ein Schmetterling, der hat zwei Flügelpaare, klar. Dann relativ starke Muskeln, im Verhältnis eben zum Schmetterling insgesamt. Er schafft 5 bis 25 Flügelschläge pro Sekunde und erreicht Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h. Das ist doch ganz erheblich. Also so ein Spatz zum Beispiel, der schafft 45 km/h und hat ungefähr 13 Flügelschläge pro Sekunde. Andere Insekten, zum Beispiel eine Biene, die schafft 30 km/h, aber braucht dazu 250 Flügelschläge pro Sekunde. Und eine Fliege, die schafft ungefähr 12 km/h, die hat ebenfalls 250 Flügelschläge pro Sekunde. Also eigentlich ziemlich effizient und eigentlich, wenn man sie zu einem Spatz vergleicht, eigentlich relativ ähnlich zu einem Vogel. Und das werden wir dann gleich sehen in diesen Aufnahmen, die ich Ihnen dann zeige, die Zeitlupenaufnahmen, da werden Sie dann sehen, dass der Schmetterlingsflug tatsächlich dem Vogelflug ähnelt. Allerdings muss man dann in die Zeitlupe reingehen, sozusagen in die Zeit, in das Zeitempfinden reingehen, was der Schmetterling hat, weil der Schmetterling lebt in einer anderen Welt, möchte ich mal sagen, weil für ihn die Zeit ganz anders vergeht. Die Schmetterlinge erhalten Auftrieb durch den Auf- und Abschlag und zusätzlich durch die Drehung der Flügel. Das hat man auch herausgefunden. Darauf möchte ich noch genauer dann später eingehen, weil es ein ganz komplizierter Mechanismus ist, wie der Schmetterling fliegt. Und das habe ich schon angedeutet, in Zeitlupe erinnert der Flug der Schmetterlinge an den Vogelflug und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen. Ja, also wir haben gesehen, wie die Schmetterlinge tatsächlich fliegen, also es erinnert tatsächlich an Vogelflug. Aber es ist nicht nur so, sondern die Schmetterlinge nutzen mehr aerodynamische Besonderheiten als eigentlich ein Vogel. Und das ist noch gar nicht richtig erforscht. Die Wissenschaftler wissen noch gar nicht genau, was da alles passiert. Eine ganze Reihe von aerodynamischen Mechanismen passieren hier, um abzuheben, um zu manövrieren, den Flug zu stabilisieren und wieder zu landen. Und es ist sogar so, dass diese aerodynamischen Mechanismen oft von Flügelschlag zu Flügelschlag gewechselt werden. Also er hat ein ganzes Repertoire, was er sozusagen wechselnd einsetzen kann. Damit die Wissenschaftler das rauskriegen, gibt es solche Windkanaluntersuchungen hier, wo so ein Rauch von der linken Seite heranströmt und dann werden diese Aufnahmen gemacht. Das ist hier ein Modell, das ist kein echter Schmetterling, der sozusagen den Flug nachahmt. Und so versucht man also dann aus diesen Turbulenzen, aus den Luftbewegungen dann rückzuschließen, was da genau passiert bei dem Schmetterlingsflug. Das hier ist zum Beispiel aus einem japanischen Forschungsinstitut. Die haben hier eine Computersimulation, wo sie diesen Schmetterling simulieren, den Schmetterlingsflug. Das gelingt offenbar schon ganz gut. Aber es ist natürlich eine starke Vereinfachung von dem ganzen Thema. Und das ist alles noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen, was da hier gerechnet wird. Hier ist der Professor Rafal Zbigowski, das ist ein evolutionistischer Regelungstechniker. Nach ihm besteht das Flugkontrollzentrum in den Gehirnen von Schmetterlingen nur aus 3000 Nervenzellen. Es ist ganz wenig, 3000 Nervenzellen. Nur mal ein Beispiel, wie viele Nervenzellen, was denken Sie, haben wir in unserem Gehirn? Hat jemand eine Ahnung? Gar nicht so schlecht. Faktor 10 mehr, 100 Milliarden Nervenzellen haben wir in unserem Gehirn. Beispiel in unserer Galaxie, in unserer Milchstraße gibt es ungefähr 100 Milliarden Sterne. Also so viel, wie es ungefähr Sterne gibt in unserer Milchstraße, so viele Nervenzellen haben wir. Der Schmetterling hat nur 3000. Und jetzt sagt er, Das gibt dem Insekt weniger Datenverarbeitungskapazität als einem Toaster. Und trotzdem sind Insekten agiler als Flugzeuge, die mit superschneller digitaler Elektronik ausgestattet wurden. Also in etwa so. Es ist tatsächlich so, dass die mit einem extrem kleinen Computerprogramm auskommen. Und solche Programme können wir gar nicht schreiben. Mit 3000 Speicherzellen könnte man kein Computerprogramm schreiben, mit dem der Schmetterling fliegen könnte. Aber das ist so genial verschaltet in diesem Mini-Gehirn, dass noch keiner dahinter gekommen ist, wie das überhaupt möglich ist. Ich fasse das nochmal zusammen. Das Schmetterlingsgehirn kontrolliert den Flug der Schmetterlinge wesentlich effektiver, als modernste Elektronik Flugzeuge steuern kann. Und wieder die Frage an Sie, kann ein so fein abgestimmter Apparat ohne Intelligenz allein aufgrund zufallsgesteuerter natürlicher Prozesse entstanden sein? Schauen wir uns als nächstes mal die Sensoren der Schmetterlinge an. Die Sensoren der Schmetterlinge kann man durchaus mit hochempfindlichen Messinstrumenten vergleichen. Zum Beispiel hier eine Nahaufnahme vom Schmetterling. Man sieht also hier diesen Rüssel und das Facettenauge. Schauen wir uns nochmal das Facettenauge genauer an. Das Facettenauge besteht aus lauter Einzellinsen. Das sind lauter Sechsecke. Und sehr interessant, es sind 17.000 Einzellinsen in so einem Auge drin. Jedes einzelne von diesen Augen ist nicht so effektiv wie unser Auge, aber die 17.000 zusammen geben ein sehr gutes Bild. Jetzt ist Folgendes. Wenn Sie einen Projektor haben, so noch einen alten Filmprojektor, wissen Sie vielleicht, der läuft mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Und zwar projiziert der 24 Bilder pro Sekunde. Das hat seinen Grund, werden wir gleich sehen. Hier nochmal im Vergleich des Facettenauge und das menschliche Auge. Das Facettenauge und das menschliche Auge haben unterschiedliche Projektionsgeschwindigkeiten. Unser menschliches Auge erzeugt 24 Bilder pro Sekunde, einschließlich Gehirn. Also dieser ganze Apparat zusammen erzeugt 24 Bilder pro Sekunde. Deswegen hat man also auch diese ersten Filmprojektoren mit 24 Bildern pro Sekunde erstellt. Das Facettenauge erstellt 150 Bilder pro Sekunde. Das heißt, der Schmetterling macht viel mehr Bilder pro Zeiteinheit. Und das muss er auch, weil wenn er fliegt, muss er schnell sozusagen seine Kurskorrektur machen und dann muss er viel schnellere Bildfolgen machen, um sozusagen rechtzeitig noch reagieren zu können. Deswegen sage ich, lebt der Schmetterling in einer anderen Zeit. Für ihn vergeht das alles irgendwie in Zeitlupe. Aber nicht nur das, auch der Blickwinkel ist ganz anders von so einem Schmetterlingsauge. Also Blickwinkel, sozusagen die Rundumsicht. Wie ist es jetzt erst einmal bei uns Menschen? Also wir haben so typischerweise so einen Blickwinkel von ungefähr 100 Grad. Ja, wir sehen vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus, aber dann nicht mehr recht gut. Aber der Schmetterling mit seinen Facettenaugen, der hat eine volle Rundumsicht. Der sieht 360 Grad. Deswegen, der sieht also auch, was hinten kommt. Ja, das sieht er recht gut. Das braucht er auch, zum einen, weil ihn natürlich bestimmte Feinde verfolgen, aber zum anderen natürlich auch insbesondere für den Flug. Damit aber noch nicht genug. Die Farbensicht ist auch sehr interessant beim Schmetterling. Wenn man das menschliche Auge betrachtet, wir sehen ja praktisch von Rot bis Violett. Schmetterling sieht das auch, aber zusätzlich sieht er Ultraviolett. Das heißt, er sieht noch in einen Bereich rein, wo wir gar nichts mehr sehen können und ist da empfindlich. Jetzt kommt noch was ganz was Interessantes. Der Schmetterling hat Antennen. Keine solchen Antennen. Aber es sind auch Antennen, die aber etwas anders funktionieren. Das sind nämlich seine zwei Fühler hier. Und wenn man das mal in der Vergrößerung ansieht, in der 50-fachen, da sehen die hier so aus, diese Keulen. Und wir werden gleich sehen, dass das Chemorezeptoren sind, also die auf chemische Stoffe reagieren, aber auch Lichtrezeptoren und sogar teilweise eine Uhr eingebaut haben. Aber werden wir jetzt gleich nochmal im Einzelnen sehen, was diese Antennen eigentlich alles können. Also zum einen ist es so, dass die Schmetterlinge ihre Antennen nutzen, um zu riechen. Und das ist natürlich ganz wichtig für die Männchen, wenn die die Weibchen suchen. Dann tun die das anhand spezieller Duftstoffe, den sogenannten Pheromonen, und können bis auf einige Kilometer Entfernung das Weibchen riechen, diese Männchen. Man hat schon bis zu 12 Kilometer im Rekord sozusagen festgestellt, wo es ein Männchen, Weibchen noch detektieren konnte. Also ganz enorm. Und wenn man sich das mal ein bisschen veranschaulicht, wie empfindlich ist jetzt eigentlich so ein Schmetterling in seinem Riechvermögen, dann stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen 5 Eimer zu je 20 Liter von diesem Pheromon-Duftstoff, also 100 Liter, und verteilen den auf alle Weltmeere. dann ist der Schmetterling, wenn Sie den am einen Ende vom Weltmeer reinkippen, in der Lage, ihn am anderen Ende sozusagen zu sagen, da hast du was reingekippt. So empfindlich ist es. Wenn man es mal vergleicht mit der menschlichen Nase, dann ist die Schmetterlingsnase 100 Milliarden Mal empfindlicher. Nur um einen Vergleich auch nochmal zu geben, ein Hund, der ja auch sehr gut riechen kann, der kann ungefähr 10 Millionen Mal empfindlicher riechen als die menschliche Nase, aber immer noch 10.000 Mal weniger empfindlich als der Schmetterling. Also der Hund ist irgendwo in der Mitte drin, aber der Schmetterling hat eine unglaubliche Empfindlichkeit, etwas zu riechen. Es hängt natürlich damit zusammen, dass der sehr spezialisiert ist auf diese Pheromone. Das heißt, er ist sozusagen in seiner Bandbreite, in seiner Riechbandbreite genau eingeschossen auf das Pheromon, auf das Weibchen. Während wir sozusagen ein Breitbandriechorgan haben, genauso wie der Hund. Wir können also sehr viele Gerüche wahrnehmen, sofern die Nase noch funktioniert, wenn man nicht erkältet ist. Aber er ist wirklich hochspezialisiert und extrem empfindlich. Als Physiker kann man sagen, also er kann ein Atom in 10 hoch 20 Atomen ungefähr nachweisen. Also 10 hoch 20 ist eine 1 mit 20 Nullen. Aber das ist noch nicht alles, wozu diese Antennen da sind. Es gibt nämlich die sogenannten Monarchschmetterlinge. Und die nutzen ihre Antennen außerdem, um die exakte Position der Sonne zu ermitteln. Die Antennen sind lichtempfindlich und sie haben eine biochemische Uhr eingebaut. Okay, jetzt möchte ich zu sprechen kommen auf das sogenannte GPS-Navigationssystem der Monarchschmetterlinge. Ich denke, man kann es durchaus GPS, Global Positioning System, nennen. Wir werden sehen, warum ich das so nenne. Es funktioniert allerdings ganz ohne Satelliten. Braucht der Schmetterling nicht. Hier ist dieser Monarchschmetterling, ein sehr schöner Schmetterling. Und jetzt Folgendes. Also es ist so, dass jedes Jahr ungefähr 300 Millionen Monarchschmetterlinge, eine mehrere Generationen umspannende, bis zu 3.500 Kilometer weite Reise von Mexiko nach Kanada auf sich nehmen. Dabei fliegen sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h. Und normalerweise sind sie eher in Bodennähe, aber man hat sie sogar schon in einer Höhe von 3.500 Metern gefunden. Man hat festgestellt, sie können 16 Stunden nonstop über Wasser fliegen und dabei eine Strecke von mehr als 600 Kilometern zurücklegen. Ganz erstaunlich für diese winzigen Tiere eigentlich. Und jetzt ist hier mal eine Darstellung hier, wo man sieht, wie die Schmetterlinge jedes Jahr wandern. Hier unten also ist Mexiko dargestellt. Es gibt noch welche in Florida und in Kalifornien. Das sieht man also rechts und links noch auf der Karte, die blauen Regionen. Aber ich möchte jetzt mich auf die Region in Mexiko konzentrieren. Und im Frühjahr, so im März ungefähr, fliegen die los aus diesen kleinen Überwinterungsregionen. Wir werden nachher gleich nochmal schauen, wie klein sind die Regionen eigentlich. Und begeben sich dann in diese Übergangsregion zwischen Grün und Gelb hier in der Grafik. Dort werden Eier abgelegt und die erste Generation schlüpft. Das ist dann ungefähr im April. Und die fliegen dann zusammen weiter in die Sommerregion. Das ist dann das ganze gelbe Gebiet. Und dort wird dann also auch noch eine zweite, dritte und vierte Generation geboren. Und dann so im September bis November fliegen dann alle zusammen, zumindest die, die noch überlebt haben, die Schmetterlinge leben ja nur einige Monate, wieder zurück in die Überwinterungsregion, zurück nach Mexiko. Und das ist jetzt sehr interessant, die Schmetterlinge fliegen dabei jedes Jahr wieder in 12 ganz nahe beieinander liegende Regionen in Mexiko zurück, um dort zu überwintern. Und wenn man jetzt mal schaut, welche Fläche nehmen diese Regionen ein, dann haben die zusammengenommen, diese 12 Regionen, eine Ausdehnung ungefähr von 200 bis 300 Metern nur. Dabei überwintern auf diesem kleinen Bereich rund 50 Millionen Schmetterlinge auf einem einzigen Hektar. Und das ist jetzt sehr interessant, weil wenn Sie jetzt sagen 200 bis 300 Meter auf, sagen wir mal, 3.500 Kilometer, dann ist das eine Genauigkeit von ungefähr 1 zu 10.000. Und wenn Sie jetzt, sagen wir mal, ein GPS-Navigationssystem haben und Sie geben jetzt hier in Ihr Navi ein, Sie wollen nach München, rund, sage ich mal ganz grob, 100 Kilometer, dann entspricht das einer Genauigkeit von 10 Metern. Das ist schon ungefähr das, was so ein Navi leistet. Da sind wir also gut in der Größenordnung dabei. Aber wie gesagt, die schaffen das ganz ohne Satelliten. Hier sind diese Winterquartiere, rechts ist Mexico City und überall, wo da so ein Schmetterling gezeigt ist, dort ist so ein Winterquartier, dort sind die auf extrem kleinen Raum zusammen. Das sieht dann ungefähr so aus, die hängen da wie Trauben an den Bäumen im Winter, ganz eng beieinander, um sich gegenseitig zu wärmen. Und da wimmelt es gerade so. Ja, und wie funktioniert das jetzt? Wie navigieren die? Und die Wissenschaftler haben da jetzt schon einiges herausgebracht. Man hat das Ganze noch nicht ganz entschlüsselt, was alles da passiert. Aber einige Dinge hat man schon herausgefunden. Man hat festgestellt, dass diese Fühler dazu dienen, dass man die genaue Position der Sonne erstmal ermittelt. Das heißt, anhand der lichtempfindlichen Fühler kann er sagen, okay, wo ist die Sonne? Okay, dann kann er sich ausrichten. Und weil er noch eine Uhr eingebaut hat in diese Fühler, kann er daraus berechnen, in welche Richtung Süden ist. Es ist an sich gar nicht schwer. Sie können das auch, wenn Sie eine Armbanduhr haben, noch eine analoge, keine digitale. Also wenn Sie eine Armbanduhr haben, wie hier, und Sie haben hier die Sonne, und Sie richten die jetzt aus, sodass der Stundenzeiger auf die Sonne zeigt und halbieren dann den Winkel zwischen der Sonne und 12 Uhr, dann zeigt es bei uns auf der Nordhalbkugel Richtung Süden. Auf der Südhalbkugel wird es dann Richtung Norden zeigen. Das heißt also, dadurch, dass der Schmetterling sozusagen genau die Sonne anpeilt und dann noch eine Uhr hat, kann er ausrechnen, wo die Südrichtung ist. Und das kann er offenbar so genau, dass er wieder genau zurückfindet. Aber nicht nur das. Man hat zum Beispiel festgestellt oder man vermutet, dass Magnetfelder, das Erdmagnetfeld noch eine Rolle spielt oder die Polarisation des Lichts, sind jetzt komplexere Themen, auf die möchte ich jetzt gar nicht eingehen, aber wahrscheinlich hat er noch weitere Hilfsmittel eingebaut, der Schmetterling, damit er so genau navigieren kann. Aber das ist wohl das Haupthilfsmittel, was er hat, seine lichtempfindlichen Sensoren und die Uhr, die er eingebaut hat. Und jetzt die Frage an Sie, wie sollen solche komplexen Organe allein durch einen zufallsgesteuerten Prozess ohne Beteiligung von Intelligenz entstanden sein? Jetzt mache ich eine kurze Pause von 10 Minuten und nach der Pause machen wir dann weiter. So, jetzt möchte ich gerne mit dem zweiten Teil meines Vortrags weitermachen. Wir möchten uns jetzt zusammen anschauen, einmal diesen Lebenszyklus der Schmetterlinge, die Metamorphose, von der sicherlich schon die meisten gehört haben. Wenn sich so ein Schmetterling sozusagen in diese verschiedenen Lebensphasen umwandelt, ausgehend vom Schmetterling, der dann Eier legt, zur Verwandlung in die Raupe und dann in die Chrysalis. Man sagt beim Schmetterling Chrysalis, die Umgangssprache ist Puppe, aber Puppe ist eigentlich der wissenschaftliche Begriff für das Verwandlungsstadium von der Motte. Also bei den Schmetterlingen sagt man eigentlich Chrysalis. Jetzt ist es so, dass also dieser Schmetterling, zum Beispiel hier der Schwalbenschwanz, ganz spezifische Formen hat, wie er sich verwandelt. Jede Art von Schmetterling sieht anders aus in den einzelnen Phasen. Hier zum Beispiel ist das Schwalbenschwanz-Ei. Wir werden 10 Eier von anderen Schmetterlingen sehen anders aus. Und das ist hier die Raupe von dem Schwalbenschwanz. Und das hier ist die Chrysalis. Das Chrysalis-Stadium des Schwalbenschwanzes. Und jetzt wollen wir uns im Einzelnen mal genauer anschauen. Ja, also das geht jetzt bis zum Raupenstadium, wie wir gesehen haben. Die Raupe ist sehr gefräßig, muss sie auch sein. Sie muss ja einen neuen Körper aufbauen. Was passiert jetzt, wenn die Raupe zum Schmetterling wird? Sie hängt sich zuerst einmal an einem Gegenstand fest und bildet dann innerhalb von Minuten eine Schutzhülle, die sogenannte Chrysalis. Und als nächstes, und das ist jetzt hochinteressant, lösen sich im Innern, möchte man sagen, die meisten Bestandteile der Raupe mit Hilfe von Enzymen auf und werden mit Hilfe von bestimmten Steuerzellen in neue Organe umgebildet. Man könnte sagen, der Schmetterling verdaut sich oder die Raupe verdaut sich selbst, bis nur noch so ein Brei übrig bleibt mit ein paar Zellen, die das sozusagen steuern. Was jetzt da als nächstes passiert, die bleiben übrig. Und von diesen Zellen ausgehend wird dann angeordnet, wie sich der Schmetterling dann bildet langsam in dieser Hülle drin, bis er fertig ist. Ja, also es ist schon äußerst beeindruckend, wenn man das so sieht. Ja, und wenn man jetzt mal vergleicht, die Raupe mit dem Schmetterling, da gibt es große Unterschiede. Also der Schmetterling, der kommt vor weiblich und männlich, die Raupe hat kein Geschlecht. Der Schmetterling ernährt sich von Blütennektar, die Raupe, haben wir gesehen, frisst Blätter. Der Schmetterling, beispielsweise der Monarchschmetterling, kann große Entfernungen zurücklegen, bis zu 3500 Kilometer. Die Raupe schafft vielleicht so 5 Meter in ihrem Leben oder so. Dann die Anzahl der Beine. Der Schmetterling hat 6 Beine, die Raupe hat wesentlich mehr, ganz unterschiedlich, je nachdem, was es für Raupen sind. Der Schmetterling hat ein GPS-Navigationssystem, das haben wir gesehen, die Raupe hat sowas nicht. Der Schmetterling hat 2x17.000 Facettenaugen, die Raupe hat nur 2x6. Also die sieht nicht besonders gut, kann nur sehr schemenhaft was erkennen. Der Schmetterling sieht in Farbe, die Raupe nur in Schwarz-Weiß. Da gibt es nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Aber was hier ganz interessant ist, die Baupläne sind völlig verschieden. Wir haben 2 völlig verschiedene Baupläne zwischen Raupe und Schmetterling. Das sieht man hier schon im Querschnitt. Und man kann es vielleicht so vergleichen, wenn wir dann gleich sehen, zwischen Hubschrauber und Auto. Und es ist einfach das Problem, dass unter den Vertretern der Evolutionstheorie es keine befriedigende Theorie gibt, wie dieser komplexe Prozess der Verwandlung einer Raupe in den Bauplan eines Schmetterlings in vielen kleinen Schritten hätte passieren sollen. Weil das müsste ja gewesen sein, wenn Evolution tatsächlich stimmt. Dann hätte das in kleinen Schritten über Jahrmillionen, Jahrmilliarden passieren müssen. Und das Problem dabei ist jetzt, wenn in irgendeinem dieser Schritte die Verwandlung nicht komplett oder nur unvollständig gewesen wäre, dann hätte das Insekt einfach nicht überleben können und wäre einfach schon längst ausgestorben. Und das deutet eben daher auf Design, das heißt auf einen intelligenten Urheber und eben gerade nicht auf Evolution hin. Ich habe schon gesagt, es sind quasi 2 Baupläne in einem und die Baupläne sind ja verschlüsselt im Erbgut. Wie bei uns auch in der DNS, in der Doppelhelix-Struktur. Und man kann es, wie gesagt, vergleichen. Im einen Fall hat man eben ein Auto, das sich auf dem Erdboden bewegt und im anderen Fall ein Hubschrauber, der in der Luft ist. Es sind 2 völlig verschiedene Baupläne, die da in einem Lebewesen drin gespeichert sind. Und das ist schon mal an sich ein Wunder, wie sowas überhaupt in ein einziges Lebewesen, in einen Bauplan hineingespeichert wird. Aber es ist nicht nur so, ich betone es immer wieder, auch die Ästhetik, also das schöne Aussehen, ist ja kein Zufall. Wenn Sie jetzt ein Gemälde haben und Sie klecksen da an die Wand irgendwie beliebig, dann sieht das jetzt nicht besonders schön aus. Es gilt vielleicht als moderne Kunst und Sie können das teuer verkaufen, vielleicht das Bild, aber es ist trotzdem nicht ästhetisch. Ästhetik bedeutet, dass da auch eine Ordnung dahinter ist, eine Struktur. Und genau das sehen wir eben auch bei den Schmetterlingen, ob Ei, Raupe, Chrysalis oder Schmetterling, man findet in jeder Lebensphase Schönheit, zum Beispiel können Eier so ausschauen in der Vergrößerung? Oder sie sehen so aus? Oder vielleicht so, wie so eine Wassermelone? Da gibt es die unterschiedlichsten Formen, ich habe jetzt nur mal 3 Beispiele gebracht. Auch die Raupen können ganz unterschiedlich ausschauen, wie hier oder wie hier. Oder so zum Beispiel, ganz exotisches Aussehen. Und auch das Chrysalis-Stadium, je nach Schmetterlingsart sehen die unterschiedlich aus, wie hier, oder ganz edel hier, wie so ein Sarkophag hier. Gibt es also die unterschiedlichsten Formen. Okay, ich fasse einfach noch mit diesem Punkt zusammen. Wir haben gesehen, dass die Metamorphose ein komplexer Prozess ist, der nicht in kleinen Schritten entstanden sein konnte, und auf den die Evolutionstheorie keine befriedigende Antwort hat. Die verschiedenen Lebensphasen des Schmetterlings sind einfach, muss man sagen, ein technisches und ästhetisches Wunder. Aber es ist ja so, in den Schulbüchern und überall wird gesagt, alle Lebewesen, einschließlich die Menschen, sind durch Evolution entstanden. Und dieses Bild werden Sie in vielerlei Abwandlungen überall finden. Es fängt an mit einem Einzeller, der ersten lebenden Zelle, und das spaltet dann auf, dieser Baum, in diese verschiedenen Lebewesen. Ganz rechts hier sieht man, also in der Mitte, den Schmetterling, links daneben den Menschen. Also im Prinzip auch die Schmetterlinge wären durch Evolution entstanden. Ist es so? Schauen wir uns mal einige Probleme an. Das erste Problem ist ja schon mal der Ursprung der Information. Die Evolutionstheorie muss uns nämlich Folgendes erklären. Sie muss uns erklären die komplizierten Flügelschuppenmuster, die Flugeigenschaften, die komplexen Sinnesorgane, das Navigationssystem, die Metamorphose und die Ästhetik der Schmetterlinge. Das muss alles auf einmal erklärt werden. Und die Frage ist ja jetzt, woher kommen die Baupläne dafür, woher kommt die dazu notwendige Information? Wenn ich jetzt einen Ingenieur habe, der konstruiert ein Auto, ja, okay, wie man hier sieht, dann gilt ja hier für die Entwicklung von der Urzelle bis zum Schmetterling dasselbe. Dann muss bei jedem Entwicklungsschritt müssen neue komplexe Baupläne entstehen. Und man weiß heutzutage, dass neue komplexe Baupläne, wir leben ja im Informationszeitalter, neue komplexe Informationen erfordern. Und diese Informationen haben aber keinen materiellen Ursprung, keinen Ursprung in unserer Welt. Und das sage jetzt nicht ich, sondern jetzt lasse ich einen Vertreter der Evolutionstheorie sprechen. Das ist der Professor George Williams, ein evolutionistischer Biologe. Und er sagt Folgendes. Evolutionsbiologen haben übersehen, dass sie auf zwei mehr oder weniger nicht vergleichbaren Arbeitsgebieten arbeiten, dem der Information und dem der Materie. Das Erbgut ist gebündelte Information, kein materielles Objekt. Also er sagt, die Information, die in dem Erbgut, auch in dem Schmetterling drinsteckt, die ist nicht materiell. Die stammt nicht aus unserer materiellen Welt. Das ist ja sehr interessant, ja. Weil die Evolutionstheorie ja behauptet, dass alles zufällig entstanden ist, rein aufgrund natürlicher Prozesse, die sich nur mit der Materie befassen. Und er widerspricht dem ja eigentlich. Und er sagt, es ist eigentlich falsch, eine Theorie aufzustellen, die die Information nicht berücksichtigt. Und genau das tut aber die Evolutionstheorie eben nicht hinreichend. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der Mensch versucht, natürliche Vorgänge nachzuahmen. Zum Beispiel auch den Schmetterlingsflug. Das zeige ich Ihnen mal gleich. Und zwar bedient sich dabei der Mensch der modernsten Technik und des modernsten wissenschaftlichen Know-hows. Und offensichtlich, wenn das der Mensch tut, gibt es in dem Fall einen intelligenten Konstrukteur, der mit Hilfe von Informationen diese Nachahmungen erstellt, nämlich den Menschen selbst. Hier wird ein Schmetterling zusammengesetzt. Das ist jetzt nicht im Labor irgendwo in der Garage, sondern das ist von der israelischen Luftfahrtindustrie für militärische Zwecke entwickelt worden. Eine Drohne mit einer Miniaturkamera, wo man einen Schmetterling nachgebaut hat. Also ein Spionagegerät. Und das wird hier gerade zusammengebaut. Die Aufnahmen wurden mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Mit der Fernsteuerung können die also diesen Schmetterling tatsächlich fliegen lassen. Das funktioniert also. Schon mal ganz erstaunlich, dass man das nachmachen kann. Links im Vergleich ist eine Motte dazu, aber ein Schmetterling ist eben wesentlich kleiner. Das Ding ist relativ groß. Es sieht natürlich nicht so elegant aus wie diese Motte hier. Ja. Also außerdem die Flügel sind durchsichtig, haben keine schönen Muster und so weiter. Und wenn man das im Detail mal vergleicht zu einem lebenden Schmetterling, diese menschliche Nachahmung, zum einen mal das Gewicht. Der Schmetterling hat ein Gewicht zwischen 0,03 bis 3 Gramm. Die menschliche Nachahmung ist deutlich schwerer, 20 Gramm. Flügelspannweite 0,2 bis 30 Zentimeter. Okay, menschliche Nachahmung mit 20 Zentimeter im selben Bereich. Flügelschlagfrequenz beim lebenden Schmetterling bis 25 pro Sekunde, menschliche Nachahmung 14 pro Sekunde, Geschwindigkeit bis 50 km/h beim lebenden Schmetterling, ich vermute bis 20 km/h bei der menschlichen Nachahmung. Die Daten waren im Internet nicht verfügbar, vermutlich aus militärischer Geheimhaltung raus, zumindest bei diesem israelischen Exemplar. Aber die Amerikaner haben einen ähnlichen Schmetterling entwickelt. Die haben angegeben, also ca. 20 km/h. Also ich vermute, dass das ähnliche Geschwindigkeit ist. Die Non-Stop-Flugdauer beim lebenden Schmetterling mehr als 1000 Minuten, die menschliche Nachahmung nur ungefähr 20 Minuten, weil dann ist die Batterie leer. Das Problem hat der lebende Schmetterling nicht so schnell. Der kann wesentlich länger fliegen, der ist wesentlich effizienter. Heckleitwerk braucht der lebende Schmetterling nicht. Rundumsicht hat der lebende Schmetterling, was die menschliche Nachahmung nicht hat. Der lebende Schmetterling hat einen super hochempfindlichen Geruchssinn, haben wir gesehen. Das hat natürlich die menschliche Nachahmung auch nicht. Fantastische Flügelschuppenmuster, die fehlen bei der menschlichen Nachahmung, da gibt es nur eine durchsichtige Folie. Er ist selbststeuernd, dieser Schmetterling, er hat ein super kleines Insektengehirn, wir haben gesehen, er hat nur 3000 Nervenzellen und schafft es. Unvorstellbar, wir können das nur steuern mit einer Fernsteuerung, das heißt, man braucht das große menschliche Gehirn, um dieses Ding zu steuern. Wir brauchen also 100 Milliarden Nervenzellen und nicht nur 3000, damit das überhaupt fliegt. Der lebende Schmetterling ist selbst reproduzierend. Die menschliche Nachahmung kann das nicht natürlich, der kann sich nicht selber vermehren, sondern der Mensch muss das in Handarbeit mühevoll Stück für Stück herstellen. Entwicklungs- und Herstellungskosten beim lebenden Schmetterling keine, bei der menschlichen Nachahmung viele Millionen Euro. Und der Zweck beim lebenden Schmetterling zur Ehre Gottes und bei der menschlichen Nachahmung militärische Spionage. Also Sie sehen hier schon den riesigen Unterschied zwischen den beiden. Ich fasse nochmal zusammen, die menschliche Nachahmung wiegt viel mehr, hat eine viel kürzere Reichweite, weil sie viel mehr Energie verbraucht und viel ineffizienter ist. Sie benötigt ein zusätzliches Heckleitwerk, hat keine Rundumsicht, hat keinen super hochempfindlichen Geruchssinn, hat keine fantastischen Flügelschuppenmuster, ist nicht selbststeuernd, ist nicht selbstreproduzierend und kostet Unsummen an Geld. Und jetzt frage ich Sie, diese unterlegene menschliche Nachahmung, die erfordert ja das beste Know-how, was wir momentan haben. Das ist ja unter militärischer Anwendung und die sparen nicht an Geld. Erfordert sehr viel Know-how bzw. Information durch menschliche Intelligenz. Wie kann da das Original allein durch einen zufallsgesteuerten Prozess entstanden sein? Zweites Problem, Variation statt Evolution. Es ist ja so, dass die Entstehung von neuen komplexen Bauplänen, zum Beispiel neue komplexe Tierarten, wie es ja die Evolutionstheorie verlangt, noch nie beobachtet wurde. Noch nie hat jemand beobachtet, dass einem Hund was anderes wurde als ein Hund. Ein Hundezüchter weiß das. Hunde bleiben Hunde, Katzen bleiben Katzen. Schmetterlinge sind immer Schmetterlinge geblieben. Man hat noch nie irgendwas derartiges beobachtet im Labor, dass eine andere Art entstanden ist. Der grundsätzliche Bauplan eines Schmetterlings ändert sich nicht. Stattdessen beobachtet man aber stets eine Variation innerhalb vorgegebener Grenzen im Rahmen des Bauplans. Die Schmetterlinge, ist nur ein kleines Beispiel, können die unterschiedlichsten Farben und Formen annehmen. Offensichtlich ist das, was im Erbgut gespeichert ist, so eingespeichert, dass es eine sehr große Variationsbreite ermöglicht, aber es bleibt immer ein Schmetterling. Was anderes hat man noch nie beobachtet. Also es sind klare Grenzen vorgegeben. Und das zeigt sich auch gerade dort, wo die Evolutionstheorie eigentlich meint, sie hätte Beweise, nämlich in den fehlenden Zwischenformen. Gegen die Entstehung von neuen komplexen Bauplänen im Fall der Schmetterlinge spricht nämlich auch der sogenannte Stammbaum der Insekten. Und da werden wir gleich sehen, dass die Schmetterlinge eben keine primitiveren Vorgänger haben. Es wurden bisher keine identifiziert, aus denen sie sich entwickelten, sondern sie werden in allen Fossilienschichten komplett ausgebildet und funktionsfähig vorgefunden. Also man hat keine Zwischenformen gefunden, sondern man findet nur fertige Exemplare. Wenn aber Evolution richtig wäre, dann müsste es wenigstens ein paar dieser Zwischenformen geben. Und das ist jetzt hier dieser evolutionistische Stammbaum. Wir haben also hier den Schmetterling unter anderen Insekten. Und jetzt habe ich hier rote Punkte eingezeichnet. Diese roten Punkte sind Verzweigungspunkte, wo also nach der Evolutionstheorie immer Verzweigung stattgefunden haben soll in eine andere Tierart. Und gerade an diesen Verzweigungspunkten findet man keine Fossilien. Keine. Man findet keinen einzigen Beleg dafür, dass hier eine Abspaltung stattgefunden hat. Und wissen Sie, wenn ich jetzt als Wissenschaftler hergehe und würde so einen Baum mit fehlenden Indizien interpretieren müssen, dann müsste ich sagen, stopp, ich darf hier keinen Baum einzeichnen, weil ich keinen wissenschaftlichen Beleg dafür habe. Ich muss den wegstreichen und was mir dann übrig bleibt, sind nur lauter verschiedene Arten. Das ist alles, was ich habe. Und das ist im Übrigen genau das, was uns die Bibel sagt, dass die Tierarten alle getrennt erschaffen wurden. Und damit ist es in perfekter Übereinstimmung, die Indizien, die wissenschaftlichen, mit dem, was uns die Bibel sagt und nicht mit dem, was die Evolutionstheorie behauptet. Hier ist der Dr. Michael Denton, ein evolutionistischer Molekularbiologe. Er sagt, jede biologische Klasse ist auf der molekularen Ebene einzigartig isoliert und mit keinen anderen Zwischenformen verbunden. Es fehlen also die Zwischenformen auf der Ebene der Moleküle und der Fossilien. Also nicht nur auf der Ebene der Fossilien, sondern auch, wenn man auf die molekulare Ebene ins Erbgut reinschaut, da sind die Tierarten genauso getrennt. Das vierte Problem, der Ursprung von der Mimikrie. Mimikrie bei Schmetterlingen kann, wenn wir sehen, nicht durch Variation und natürliche Selektion allein erklärt werden. Und vor allem dann nicht, wenn nicht nur eine starke Ähnlichkeit in der äußeren Gestalt vorliegt, sondern auch im Verhalten. Ich gebe ein Beispiel. Man hat hier den Monarchschmetterling, den hat man schon gehabt. Der ernährt sich von dem Nektar von Seidenpflanzengewächsen. Seidenpflanzengewächse sind giftig. Und aus dem Grund ist der ganze Schmetterling eigentlich ungenießbar für Vögel. Die meiden den in der Regel, weil der einfach schlecht schmeckt oder sich sogar vergiften dabei, wenn sie den fressen. Diesen Umstand macht sich jetzt in Anführungszeichen zunutze der Viceroy. Der sieht ganz ähnlich aus, dieser Schmetterling, aber der ernährt sich jetzt nicht von dem Nektar von diesen Seidenpflanzen, sondern lebt auf Weiden und Pappeln. Und es ist natürlich klar, wenn jetzt den Vögel sehen, da denken die, hoppla, den fresse ich lieber nicht, der ist giftig. Aber ist er eigentlich gar nicht. Aber das kommt ihm natürlich zugute. Aber woher weiß er das eigentlich? dass er so aussehen muss, damit er nicht gefressen wird. Hat er das schon mal beobachtet? Hat er da zugeschaut? Hat er gesagt, möglichst so und so ausschauen wie der, dann wäre ich nicht gefressen? Diese Mimikritik geht ja so weit, dass hier Blätter nachgeahmt werden. Man sieht ja sogar diese braunen Stellen auf dem Schmetterling, der hier ist. Oder hier ist ein Schmetterling, der also ein bereits verwelktes Blatt darstellt. Kann man gut sehen, aber wenn man es auf dem braunen Untergrund sieht, dann wird es schon recht schwierig, den zu erkennen. Oder hier, der passt sich schon sehr gut an, ja, ganz perfekt. Man sieht also auch diese Rillen von den Blättern ganz schön. Hier ist auch einer, man muss schon genauer hinschauen, um den zu erkennen. Oder hier, sehen Sie wahrscheinlich auf den ersten Blick gar nicht, da ist einer. Ahmt also perfekt am Blatt nach. Aber jetzt kommt etwas, was mich als Physiker absolut begeistert, wenn ich das sehe. Ich meine, schauen Sie sich mal das hier an. Dieser Schmetterling, der hat Augen. Sie sehen hier dieses Auge und dieses Auge ähnelt ganz stark einem Eulenauge. Das ist natürlich sehr komfortabel für diesen Schmetterling, weil es ist nämlich so, Eule ist ein Raubtier und andere Vögel, wenn die eine Eule sehen, die ergreifen die Flucht. Und jetzt denken die natürlich, hoppla, da ist vielleicht eine Eule und lassen den in Ruhe. Aber was jetzt hochinteressant ist, Sie sehen ja diesen Reflex, wo das etwas heller ist im Auge, das Licht. Und diesen Reflex, den sehen Sie überall bei den Augen hier, der ist hier mit eingezeichnet. Jetzt frage ich Sie, woher weiß der Schmetterling was über die Physik der Optik? Woher weiß er, dass diese Lichtbrechung hier auftritt in dem Auge und ahmt es so perfekt nach? Der Schmetterling, wir wissen, er hat ein Miniaturgehirn, er ist ja gar nicht in der Lage, irgendwelche Überlegungen anzustellen. Ja, er kann sich also nicht einfach hinstellen und sagen, okay, ich mal das mal nach und dann schaue ich mal, was da rauskommt. Es geht ja alles gar nicht. Also wie kommen diese Muster zustande? Und hier ist der Professor Wladimir Nabokov, ein evolutionistischer Schriftsteller und Schmetterlingsforscher. Und er sagt schon, wenn ein Schmetterling einem Blatt ähneln soll, müssen nicht nur alle Details des Blatts wiedergegeben werden, sondern es müssen auch Löcher, die Würmer in das Blatt fraßen, nachgeahmt werden. Und genau das passiert nämlich auch. Aber das heißt, irgendwie muss der Schmetterling eine Ahnung davon haben, was Würmer tun. Er muss kapieren, okay, Würmer fressen Löcher in Blätter. Und das muss ich nachmachen, sonst schaue ich nicht echt aus. Er sagt, natürliche Selektion im Sinne von Darwin kann die wundersame Übereinstimmung von nachgeahmten Aussehen und nachgeahmten Verhalten nicht erklären. Und das sagt ein Vertreter der Evolutionstheorie, der der Sache einfach nüchtern ins Auge sieht. So, und jetzt komme ich noch zum fünften Problem, und das ist für mich eigentlich das größte Hindernis für Evolutionstheorie überhaupt. Ich habe einen extra Vortrag dazu. Evolution oder Degeneration. Anstatt Evolution, das heißt die Entstehung von immer komplexeren Bauplänen der Lebewesen, beobachtet man überall nur das Gegenteil, nämlich Degeneration. Man beobachtet generell, dass das Erbgut aller Lebewesen sich ständig verschlechtert und Information verliert, anstatt neue Informationen hinzuzugewinnen. Ich meine, den Verfall von Dingen, das kennen wir in unserem täglichen Leben. Ja. Alles zerfällt hier in dieser Welt. Die Physiker reden davon, dass die Entropie, also die Unordnung, ständig zunimmt. Das ist ein fundamentales Gesetz, dem niemand entrinnen kann. Das heißt, dieser Prozess, wo Information verloren geht, ist dem Evolutionsprozess entgegengesetzt. Und es gibt sozusagen eben nicht diesen Mechanismus, dass von selber Information mehr wird, sondern was wir beobachten, zum Beispiel durch Mutationen in unserem Erbgut, verringert sich, verschlechtert sich die Information. Also wenn Sie jetzt Kinder haben, die haben also im Schnitt 200 bis 300 mehr Mutationen in ihrem Erbgut als sie selbst. Wenn die wieder Kinder haben, werden die wieder mehr Mutationen haben und so weiter. Das weiß man mittlerweile. Es ist ein unaufhaltsamer Trend, dass die Mutationen mehr werden. Und Mutation bedeutet eine zufällige Änderung der Information, dass irgendwo zufällig irgendwelche Informationen zerstört werden, ohne Intelligenz, dass etwas kaputt gemacht wird. Das heißt, was eigentlich passiert, ist, dass sich die Dinge verschlechtern, wie hier am Beispiel dieses Glasflügelschmetterlings. Da sieht man eben ganz deutlich diese Degeneration. Er hat nämlich die meisten Flügelschuppen aufgrund eines Gendefekts verloren. Und wenn diese Schuppen nicht mehr da sind, dann produziert er keine Farbe mehr. Dann ist er plötzlich durchsichtig. Die Evolutionstheorie sagt uns, die Komplexität nimmt im Lauf der Zeit zu. Aber gerade das Gegenteil wird beobachtet, dass die Komplexität im Laufe der Zeit abnimmt. Das ist das, was die Genetiker alle, ob sie jetzt Vertreter der Evolutionstheorie sind oder nicht, alle zugeben würden heutzutage. Es wird allerdings in der Öffentlichkeit wenig drüber geredet, weil man die Leute nicht in Panik versetzen möchte, weil das eigentlich heißt, dass die Menschheit letztlich ausstirbt. Aber nicht nur wir, sondern alle Tierarten, weil nämlich alles im Bach runtergeht, weil die Information verloren geht. Und das ist das größte Argument eigentlich gegen Evolution. Auf das kann ich aber jetzt hier im Detail nicht eingehen, das würde einen ganzen Abend benötigen. Aber es gibt einen extra Vortrag von mir dazu und das ist auch auf den DVDs. Und es gibt noch einen anderen Vortrag von mir dazu, wo ich auch noch auf einige Aspekte der Evolution nochmal wesentlich genauer eingehe. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn man von der Evolutionstheorie ausgeht, dann ergeben sich im Fall der Schmetterlinge unlösbare Probleme. Die Evolutionstheorie kann uns nicht erklären, woher die Information der Baupläne der Schmetterlinge ursprünglich kam. Sie kann uns nicht erklären, warum sich die Variation nur innerhalb vorgegebener Grenzen abspielt, warum die Zwischenformen fehlen und wie die Mimikrie entstand. Und, das habe ich schon gesagt, sie steht sogar im kompletten Widerspruch zur überall beobachtbaren Degeneration, die eine generelle Abnahme und keine Zunahme der Komplexität zur Folge hat. Ja, und jetzt an dem Punkt möchte ich also auf das zu sprechen kommen, was uns die Bibel sagt. Wir haben jetzt viel über die Evolutionstheorie gehört und die Widersprüche, die sie erzeugt. Was sagt uns die Bibel? Nun, noch einmal, die Evolutionstheorie führt uns im Fall der Schmetterlinge zu unlösbaren Problemen, aber das gilt nicht nur für die Schmetterlinge, das ist auch bei allen anderen Tierarten und beim Menschen der Fall, wenn man das genauer ansieht. Und warum ist das eigentlich so? Warum gibt es hier so viele Probleme, abgesehen davon, dass viele Leute die Probleme gar nicht kennen, aber ich versuche das immer darzustellen in meinen Vorträgen, weil das leider nicht so bekannt ist in der Regel. Der Grund ist einfach der, dass die Evolutionstheorie von den falschen Voraussetzungen ausgeht. Sie geht davon aus, dass alle Lebewesen in einem Jahrmillionen- und Jahrmilliarden währenden Prozess langsam entstanden sind und die gesamte Erd- und Weltgeschichte sich in diesem Rahmen abgespielt hat. Die Jahrmillionen und Jahrmilliarden werden benötigt, natürlich, weil sonst Evolution ja gar nicht funktionieren kann. Evolution soll ja sehr langsam vor sich gehen. Wenn Sie mal das mal versuchen, diese evolutionistischen Voraussetzungen mal aufgeben, wenn Sie das Denken mal für einen Moment aufgeben, und wenn man stattdessen von der Richtigkeit der Aussagen in der Bibel ausgeht, muss ich natürlich auch in der Bibel etwas auskennen, und ich ermutige jeden, dass er in der Bibel liest und selber forscht, aber wenn man das tut, dann lösen sich alle Probleme. Das möchte ich jetzt kurz zeigen. Erster Punkt. Die Bibel erklärt uns, dass die Lebewesen durch den Schöpfungsakt eines allmächtigen Schöpfers aus dem Nichts erschaffen wurden. Gott braucht nicht irgendwas, sondern Gott ist allmächtig, der kann tatsächlich aus dem Nichts was machen, sagt uns die Bibel. Und die Information für die komplexen Baupläne der Lebewesen kam vom Schöpfer selbst. Und zu dieser Information gehören auch die Mimikrie-Eigenschaften der Schmetterlinge. Also wir haben eine Erklärung für den Ursprung der Information. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Variation der Lebewesen innerhalb bestimmter Grenzen, wie wir gesehen haben, und die fehlenden Zwischenformen, die ergeben sich einfach daraus, dass der Schöpfer die Lebewesen getrennt nach ihrer Art erschuf. So ist es genau in der Bibel beschrieben, dass Gott die Lebewesen getrennt nach ihrer Art schuf. Die Lebewesen haben zwar eine große Variantenvielfalt, eine große Bandbreite, was alles auftreten kann, aber die artspezifischen Grenzen können nicht überschritten werden. Und das liegt einfach daran, dass der Schöpfer das einfach nicht so eingerichtet hat. Und der dritte Punkt, den ich schon angeschnitten habe, die Degeneration der Lebewesen, die ja der Evolutionstheorie vollkommen konträr ist, die ist eine direkte Folge, sagt uns die Bibel, des Sündenfalls der Menschheit. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Rebellion der ersten Menschen strafte, indem er seine ursprünglich perfekte Welt verfluchte und sie dem langsamen Verfall preisgab. Das bedenken viele Leute nicht. Die haben die falsche Vorstellung vielleicht von Gott. Gott ist auch ein strenger Richter. Er ist nicht nur ein Gott der Liebe, sondern er ist auch ein Richter. Und diese Welt hier, in der wir heute leben, die geht deswegen Bach runter. Deswegen gibt es Tod, deswegen müssen wir sterben, deswegen geht das Erbgut kaputt, weil das der Schöpfer persönlich so angeordnet hat. Er hat diese Welt so programmiert, dass sie zerfallen muss. Evolution kann nicht stattfinden, weil Gott eben Degeneration und nicht Evolution angeordnet hat. Das ist die Antwort der Bibel. Wenn man sich darauf einlässt, hat man Antworten auf die wissenschaftlichen Fragen, die die Evolutionstheorie nicht beantworten kann. Aber jetzt mal die Frage natürlich, warum lösen sich jetzt die Probleme, wenn man von der Richtigkeit der Aussage in der Bibel ausgeht? Könnte ich nicht einfach irgendwas anderes glauben, an irgendeine andere Religion? Irgendwas anderes, warum ausgerechnet die Bibel? Und ich denke, die Antwort ist die, und das liegt auf der Hand, weil die Bibel die tatsächliche Erd- und Weltgeschichte eben richtig beschreibt. Die Bibel beschreibt die historische Realität korrekt. Der Schöpfer ist Geist. Der Schöpfer ist ein rationales Wesen. Er ist nicht unvernünftig. Und der Schöpfer weiß ganz genau über unsere Erd- und Weltgeschichte Bescheid, weil er sie nämlich in der Hand hält, sagt uns die Bibel. Insofern weiß der Schöpfer natürlich auch, was die richtige historische Realität war. Wir wissen ja nicht genau, was in der Vergangenheit war, es sei denn, es ist in der Geschichtsschreibung aufgezeichnet. Das geht ein paar hundert Jahre, aber wenn Sie in die Jahrtausende gehen, da wird es schon ganz schwierig. Und wenn wir jetzt in die Anfänge der Welt gehen, da war kein Mensch dabei, wie die Welt entstanden ist. Deswegen gibt es da nur Theorien dazu. Aber es gibt einen, sagt uns die Bibel, nämlich Gott selbst, der weiß, wie das alles passiert ist am Anfang. Die Bibel ist kein Menschenwerk, sondern sie ist Gottes Wort. Und sie wurde den Menschen, die sie aufgeschrieben haben, von Gott eingegeben. Und wie gesagt, Gott kennt diese genaue Erd- und Weltgeschichte und hat dafür gesorgt, dass sie korrekt aufgeschrieben wurde. Der allmächtige Schöpfer ist durchaus in der Lage, dafür zu sorgen, dass das, was er will, aufgeschrieben wird. Die Bibel sagt uns außerdem, weil Gott niemals lügt, ist die Bibel nicht nur in den historischen Fragen richtig, also das, was unsere erdgeschichtliche Vergangenheit angeht, sondern in ganz anderen Dingen vertrauenswürdig. Und dazu zählen insbesondere eben die Aussagen, die Gottes Wort über das Leben nach dem Tod macht. Die Bibel erklärt uns jetzt einige Dinge, die für uns eigentlich sehr unangenehm sind. Das ist ein weiterer Grund, weswegen viele Leute die Bibel gar nicht gerne in die Hand nehmen. Sie erklärt uns, dass alle Menschen, wir alle, von Geburt an für das Verderben bestimmt sind. Da würden viele sagen, es kann nicht sein, Gott ist noch ein Gott der Liebe. Sagen dann sogar die Atheisten, die gar nicht an Gott glauben. Da soll er dann plötzlich Liebe sein. Aber die Bibel sagt uns, seit dem Sündenfall müssen wir nicht nur sterben, sondern wir steuern alle auf eine Katastrophe in der Ewigkeit zu. Warum? Der Grund ist unser kaputtes menschliches Herz. Seit dem Sündenfall sind wir nämlich alle Sünder. Das ist etwas, was für Gott völlig untragbar ist und muss gerichtet werden, weil Gott eben selber sündlos und rein ist. Gott schuf den Menschen ursprünglich in seinem Bild. Das heißt, wir sollten eigentlich alle wie Gott sein, so rein und sündlos. Aber wir sind jedenfalls alle meilenweit davon entfernt, sündlos zu sein. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir schaffen es nicht, nach einem Maßstab zu leben, den Gott uns hier vorgibt. Unmöglich, wir können nicht sündlos leben. Gott weiß das und er weiß, dass der Mensch sich selber nicht von diesem Zustand befreien kann, diesem sündigen Zustand und da auch eine Verurteilung in Gottes Gericht zusteuert. Aber weil Gott eben auch Liebe ist, hat er für uns Menschen einen Ausweg geschaffen. Gott ist ja eigentlich Geist, ja, sagt uns die Bibel. Er ist nicht Materie, er ist nicht so wie wir, er ist nicht zum Anfassen. Ist ja auch irgendwie logisch, weil derjenige, der alles geschaffen hat, der muss größer sein als das Geschaffene. Der kann nicht sein wie wir. Und jetzt sagt uns aber die Bibel, trotzdem, weil das so ist, obwohl er Geist ist, ist er Mensch geworden, er hat materielle Gestalt angenommen, um uns zu retten und er hat zu einem unvorstellbaren Mittel eben gegriffen, indem er vor 2000 Jahren in Jesus Christus Gestalt annimmt. Er hat unter den Menschen gelebt und hat ihnen eine frohe Botschaft verkündet. Und worin besteht die jetzt? Ja, die besteht einfach darin, dass Gott seinen Fluch, der über uns Menschen hängt und der uns eigentlich nicht nur hier in diesen leiblichen Tod bringt, sondern sogar nach unserem Tod hier in die ewige Verdammnis schicken würde, aufhebt. Und Gott stellt dazu nur eine einzige Bedingung an uns. Nur eine einzige. Wir sollen an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Mehr nicht. Was heißt es jetzt, an ihn zu glauben? Das heißt, ihm völlig zu vertrauen und sich ihm als Herrn für sein Leben unterzuordnen. Wenn Sie, das ist ja unser Hauptproblem, wir wollen unsere eigenen Herren sein. Das steckt in uns drin. Wir wollen unser Leben selber in die Hand nehmen. Aber eigentlich können wir es gar nicht. Wir sehen spätestens dann, wenn der Mensch auf dem Totenbett liegt, dann sieht er, er hat es überhaupt nicht in der Hand. Jemand anders hat hier das Regiment und bestimmt, wann ein Mensch geboren wird und wann ein Mensch stirbt. Jemand anders hat die Fäden in der Hand. Und man muss diese Illusion einfach aufgeben. Und Gott sagt, gib diese Illusion auf, dass du dein Leben selber in der Hand hast. Und wer das tut, dem wird garantiert, dass ihm Gott seine Sünden nicht mehr anrechnet. Stattdessen wird ihm das Opfer, das Gottes Sohn für ihn am Kreuz vollbrachte, voll angerechnet. Der Schöpfer selbst ging sozusagen in menschlicher Gestalt für unsere Schuld ans Kreuz. Es war nicht irgendwer, nicht irgendein Philosoph oder Religionsgründer, sondern Gott selbst, sagt uns die Bibel, ging ans Kreuz. Ich weiß nicht, ob man das begreifen kann. Ich kann es eigentlich immer noch nicht begreifen, obwohl ich schon jahrelang in der Bibel lese. Begreifen kann ich es nicht, aber ich weiß, es stimmt. Aber ich weiß, Gott hat es getan, weil es bezeugt und weil die Augenzeugen da waren, die auch die Auferstehung gesehen haben. Deswegen die Frage an Sie, wenn Sie das noch nicht gemacht haben, dass Sie diesen Tausch gemacht haben, weil das ist im Prinzip ein Tausch. Ihre Sünden gegen das Opfer, das Gottes Sohn bereits für Sie vollbracht hat. Ich finde, einen besseren Tausch gibt es gar nicht. Wenn Sie das machen, von Herzen selbstverständlich, es darf nicht einfach nur oberflächlich sein und nach dem Motto, naja, mach ich es halt oder so, sondern es muss eine Erkenntnis da sein, dass man wirklich ein Sünder ist, dass man nicht recht ist vor Gott, dass man eigentlich vor Gott nie recht sein kann, egal was ich tue, ich kann nicht vor ihm mich gerecht machen. Wenn ich das mache und das zugebe und Jesus Christus als meinen Herrn anerkenne, dann werde ich von meinen Sünden frei, komme nicht ins Gericht und erhalte das ewige Leben geschenkt in Freude bei Gott. Wer kann eigentlich sowas ablehnen? Deswegen die Frage, wollen Sie Gott vertrauen, was er über seinen Sohn gesagt hat, wenn Sie das noch nicht gemacht haben? Oder die Alternative ist, Sie können sich weiter auf das hören, was sich sündige Menschen ausgedacht haben, wie zum Beispiel die Evolutionstheorie, und in die Sackgasse der ungelösten Fragen kommen. Gott lässt uns aber die Wahl. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, bedenken Sie, dass das ewige Folgen hat. In der Bibel heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.